NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Dazu begrüßt Sie im Studio Jan Ehlert. Und das sind heute unsere Themen. Verhaltene Selbstkritik. Buddhisten diskutieren in Hamburg über Machtmissbrauch. Wem die Stunde schlägt, sollen Kirchenglocken mit Nazi-Symbolen weiterläuten? Außerdem Reformen, Papstkurs und Geflüchtete. Katholische Laien beraten auf der ZDK-Vollversammlung. Und Grabstein oder virtueller Friedhof. Eine Veranstaltung im Hildesheimer Dommuseum über Tod und Erinnerung. Im Juli dieses Jahres erschütterte ein Brief die buddhistischen Gemeinden weltweit. 8 Schülerinnen und Schüler eines der wichtigsten Vertreter des tibetischen Buddhismus beschuldigten einen Meister des sexuellen Missbrauchs. Auch der Dalai Lama ging auf seinem Deutschlandbesuch im September darauf ein. In Hamburg diskutierten nun erstmals buddhistische Gruppen über die Möglichkeiten des Machtmissbrauchs in ihren Gemeinschaften. Auf dem Podium waren 8 Vertreter aller buddhistischen Schulen. Mechthild Klein war bei der Diskussion dabei.
Machtmissbrauch setzt definitiv dort ein, wo jemand sich geschädigt fühlt,
sagt die buddhistische Nonne und Wissenschaftlerin Carola Roloff.
Ich denke, das ist immens wichtig, dass wir das mit in den Blick nehmen, wenn so eine fremde Religion wie der Buddhismus hier in unseren Kontext kommt, dass wir das auseinanderkriegen, was davon ist eigentlich wirklich Buddhismus und was muss man auf die kulturelle Seite nehmen.
Genau da fängt es an, schwierig zu werden, denn für die Einordnung braucht es genaue Kenntnisse der buddhistischen Lehre und der Kultur, in der sie geprägt wurde. Kritiker betonen, dass im tibetischen Buddhismus, im Tantra, der Frau traditionell eine untergeordnete Rolle zugewiesen wird. Und der Guru wird als Verkörperung des Buddha gesehen. Ein Boden, auf dem Machtmissbrauch gedeihen kann. Nämlich dann, wenn fragwürdige mittelalterliche Konzepte im Westen unreflektiert übernommen werden. Im tibetischen Buddhismus gibt es eine Form der Guru-Verehrung, nach der der Schüler seinen Meister weder hinterfragen noch kritisieren darf. Auf den Guru legt der Schüler sogar einen Eid ab. Der Lehrer darf dann alles machen, was aus seiner Sicht den Schüler auf seinem weiteren spirituellen Weg voranbringt. Es geht in diesem Fall darum, das Ego zu überwinden, frei zu werden von Selbstsucht. Dem Schüler drohen bei einem Verstoß gegen den Eid künftig Wiedergeburten in der Hölle.
Da wird eben ein gewisser Druck irgendwo ausgeübt. Und wenn das ein Lehrer nicht selber zu regulieren weiß und das ausnutzt, so eine Situation, dann sind wir eben bei diesem Missbrauch. Ne? Also ich denke, da ist es eben ganz wichtig, dass hier eine Kontrolle wäre, also seitens des Lehrers eine sehr gute ethische Disziplin gegeben sein muss, ne, dass man eben sich sehr gut als Lehrer zu verhalten weiß. Und dann ist die Frage, was macht man, wenn die Lehrer das nicht tun und wenn die Schüler es nicht merken und das Vertrauen in die Lehrer so groß ist, dass sie das nicht in Frage stellen.
Aus vielen zen-buddhistischen und tibetischen Gruppen wurde in den letzten Jahren bekannt, dass Lehrer sexuelle Beziehungen zu ihren Schülerinnen hatten. Roloff regte daher an, sexuelle Beziehungen zwischen Lehrern und ihren Schülerinnen zu verbieten. So wie es auch Psychotherapeuten untersagt ist, Sex mit ihren Klienten zu haben. Doch das überzeugte nicht alle Teilnehmerinnen auf dem Podium.
Wir sollten sehen, dass wir auch als Schüler und Schülerinnen Verantwortung für uns selbst haben. Wir sind keine Kinder.
Die Zen-Lehrerin Corinne Frottier glaubt, dass ein Verbot sexueller Beziehungen weiteren Missbrauch nicht verhindern könne. Die Chefredakteurin der Zeitschrift Buddhismus Aktuell, Ursula Richard, kritisierte noch einen anderen Punkt.
Auch auf diesem Podium sitzt ja niemand, die sich als Betroffene outet oder die als Betroffene eingeladen worden ist. Und die Opfer sexuellen Missbrauchs oder sexueller Übergriffe werden unheimlich schnell vergessen. Dann stilisieren sich die Gruppen selbst inzwischen auch oft als Opfer, während die anderen verschwinden in Therapiesitzungen und werden nicht mehr gesehen und haben keine Stimme.
Die Zeitschrift Buddhismus Aktuell thematisiert die neuesten Fälle von Machtmissbrauch auf ihrer Website. Doch von einer umfassenden Aufarbeitung der Machtmissbrauchsfälle sind viele einzelne Gruppen wohl noch weit entfernt. Der Dachverband, die Deutsche Buddhistische Union, hat bislang ein striktes Verbot sexueller Beziehungen zwischen Meistern und Lernenden abgelehnt. Doch auf dem Podium überraschte ein Ratsmitglied des Dachverbandes mit einer anderen Position. Felix Baritsch sieht die Schüler nicht allein verantwortlich für den Machtmissbrauch, weil sie traumatisiert seien, könnten sie gar nicht jederzeit aussteigen. Er plädiere daher für ein Verbot.
Und dann kann man sagen, das sind die Regeln und unter dem geht nichts. Also ich denke, das ist in der Politik wie in der Kirche auch so, muss es auch in buddhistischen Kreisen sein.
Diese erste Diskussion in buddhistischen Gruppen war ein guter Schritt. Aber eine Aufarbeitung von Machtmissbrauch kann wohl erst stattfinden, wenn sich Zeugen und Betroffene zu Wort melden und Ombudsleute eingesetzt werden. Auch Beratung und Hilfsangebote von außen seien nötig, lautete ein überzeugender Vorschlag auf dem Podium.
Ein Beitrag von Mechthild Klein. Vor einigen Monaten wurde bekannt, dass in einigen deutschen Kirchtürmen noch immer Glocken mit nationalsozialistischen Symbolen, wie etwa Hakenkreuzen, hängen. Auch in zwei niedersächsischen Kirchen ist das der Fall, in Schweringen bei Nienburg und in Fassberg in der Lüneburger Heide. Seitdem werden diese Glocken nicht mehr geläutet. Aber wie soll mit ihnen weiterverfahren werden? In der vergangenen Woche wurde in den Kirchen in Schweringen und Fassberg darüber diskutiert. Michael Weisfeld berichtet.
Fassberg ist kein gewöhnliches Dorf. Es entstand, als Hitlers Wehrmacht den Zweiten Weltkrieg vorbereitete und hier in der dünn besiedelten Heide einen Flugplatz baute. Soldaten der Luftwaffe waren die ersten Bewohner. 1938 baute der NS-Staat für seine Luftwaffensoldaten in der Heide diese Kirche. Mitglieder des Kirchenvorstands und Pastor Rudolf Blümke berichteten am Buß- und Betag nach dem Abendmahl über die Geschichte ihrer Kirche.
Dem Kirchenvorstand war und ist zu jeder Zeit bewusst, dass die Michaelkirche im Stil und auch im Geist des Nationalsozialismus in Auftrag gegeben und gebaut wurde.
Auch die Taube über der Kanzel, die deutliche Nähe zu den Formen eines Adlers hat, und die vier Evangelisten, die etwas bedrohlich wie germanische Recken auf die Gemeinde schauen, sprechen diese Sprache und entsprechen dem Stil der Zeit.
Fast zeitgleich versammelten sich Gemeindemitglieder in der Schweringer Kreuzkirche, wo Radio Bremen zu einer Diskussionsrunde geladen hatte. Der Titel: Was wird aus der Nazi-Glocke in Schweringen? Die Glocke wird seit Mitte September nicht mehr geläutet, nachdem bekannt geworden war, dass sie ein Hakenkreuz trägt. Gemeindepastor Jan Axel Hellwege.
Der tiefe Ton schweigt und er fehlt, weil der einfach den Schall am weitesten trägt.
Nicht nur in Niedersachsen wird derzeit über die weitere Nutzung von Kirchenglocken mit Nazi-Symbolen diskutiert, sondern auch im Saarland und in der Pfalz. In Schweringen bei Nienburg wollten die Diskussionsteilnehmer von Pastor Hellwege wissen, ob er die Glocke wieder läuten lassen möchte.
Schwierig. Schwierig insofern, weil ja auch evangelische Kirche ja nicht ohne Schuld geblieben ist. Da hat Kirche was mitgetragen und hat nicht deutlichen Einhalt geboten. Und da würde ich sagen, da wird für mich die Sache ja auch schmerzhaft. Und das ist die Frage, ob wir heute diesen Schmerz noch aushalten können und immer wieder aushalten wollen.
Ich finde das nicht schlimm, wenn es weh tut.
Jens Christian Wagner, Geschäftsführer der Stiftung Niedersächsischer Gedenkstätten. Er will die Glocke im Turm hängen lassen, aber aus anderen Gründen als der Pastor.
Ich wäre dagegen, die Kirchenglocke abzuhängen. Für mich ist sie ein zeithistorisches Dokument für die, wie ich vorhin sagte, für die enge Verschmelzung von Protestantismus und Nationalsozialismus. Man kann so weit gehen, ohne den spezifisch deutschen Protestantismus hätte es den Nationalsozialismus und damit auch seine Verbrechen gar nicht gegeben. Ich bin überhaupt kein Bilderstürmer, sondern finde, dass die Zeichen der Vergangenheit als zeithistorische Dokumente erhalten bleiben müssen. Natürlich müssen sie erläutert werden, das müsste man hier auch tun.
Etwa mit einer großen Tafel, die niemand übersehen könne, gleich hinter der Kirchentür, schlug ein Gemeindemitglied vor. In Schweringen will man weiter diskutieren und sich Zeit lassen mit einer Entscheidung. In Fassberg bei Celle hingegen verkündete Pastor Blümke am vergangenen Mittwoch bereits einen Beschluss, den der Kirchenvorstand zuvor gefasst hatte.
Das Erbe der Zeit, in der diese Kirche erbaut wurde, werden wir nicht ändern, indem wir Symbole verschwinden lassen oder einzelne Teile austauschen. Deshalb bleibt die Glocke hängen, wo sie ist, und wird ab heute Abend auch wieder wie gewohnt ihren Dienst tun.
Aber einigen in Fassberg ging das doch etwas zu schnell. Hans-Dietrich Springhorn zum Beispiel, der sich in der Initiative Kirche für Demokratie gegen Rechtsextremismus engagiert.
Ich hätte mir einen Umgang gewünscht, der mehr Zeit lässt für die Diskussion und für eine Abklärung auch unter den Gemeindemitgliedern.
Zu den Beschlüssen des Kirchenvorstands, die an diesem Abend in Fassberg verkündet wurden, gehört auch, dass eine weitere Glocke neben die Hakenkreuzglocke gehängt werden soll, versehen mit einem Zitat des evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer war ein entschiedener Gegner der Nazis, die den Widerstandskämpfer kurz vor Kriegsende ermordeten. Aber auch eine Bonhoeffer-Glocke birgt ein Problem, findet Traugott Wrede, Pastor im Ruhestand.
Da schwanke ich innerlich, weil der Einwand, ob Bonhoeffer damit einverstanden wäre, der zählt schon. Also da muss man sich Gedanken machen, ob es richtig ist.
Bis auf Weiteres läutet nur eine Glocke über Fassberg, die mit dem Hakenkreuz.
Ein Beitrag von Michael Weisfeld. In Bonn tagte in dieser Woche das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Auf dem Programm der Vollversammlung der katholischen Laienorganisation stand eine Neuwahl des Vorstandes. Bei der Wahl des Präsidenten gab es dabei keine Überraschung. Thomas Sternberg wurde wiedergewählt. Theo Dierkes berichtet.
92% Zustimmung. Vor zwei Jahren hatte sich Sternberg noch nach dem vorzeitigen Ausscheiden seines Vorgängers Alois Glück überraschend gegen die Kandidatin der Frauen im ZDK durchgesetzt. Nun ist er weiter Sprecher des katholischen Kirchenvolks in Deutschland und will weiterhin klare Positionen in die Politik tragen.
Wir haben wiederholt in Einklang mit den Bischöfen unsere Position vorgetragen, dass auch den subsidiär Schutzberechtigten mit befristeter Aufenthaltserlaubnis der Familiennachzug wieder ermöglicht werden sollte.
Die katholischen Delegierten verabschiedeten in der Stadthalle Bad Godesberg eine Stellungnahme zur EU-Politik gegenüber Geflüchteten. Titel: Eine menschenwürdige Asylpolitik als Gemeinschaftsaufgabe der Europäischen Union. Sie fordern darin mehr Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten in der Flüchtlingsverteilung und eine Reform des Dublin-Systems, das Flüchtlinge verpflichtet, in dem EU-Land zu bleiben, das sie zuerst betreten haben. Eine volle Übereinstimmung mit Franz Timmermans, dem Vizepräsidenten der EU-Kommission, der das Grundsatzreferat hielt.
Für die Europäische Kommission versichere ich Ihnen, dass dies immer Leitfaden unseres Handels war. Die Sicherung der Menschenrechte, die Wahrung der Menschenwürde und der Schutz menschlichen Lebens ist ein nicht verhandelbarer Grundsatz der EU in der Politikgestaltung.
Die Vollversammlung des katholischen Kirchenvolks forderte außerdem mehr Geld der deutschen Bischöfe für bundesweite Aufgaben und einen bundesweiten Kirchensteuerrat zur Kontrolle von Ausgaben der Bischofskonferenz, die in Höhe von etwa 120 Millionen Euro liegen. Während die deutschen Bistümer in den letzten Jahren deutliche Kirchensteuerzuwächse verzeichneten, hatte die Bischofskonferenz ihre Ausgaben deutlich kürzen müssen.
Wir haben eben zurzeit ein Aushungern der überdiözesanen Aufgaben durch die immer mehr Geld einnehmenden Diözesen. Das ist im Moment der Fall. Und wenn das so weitergeht, dann werden überdiözesane Aufgaben in diesem Land irgendwann überhaupt nicht mehr finanzierbar sein. Da müssen wir uns fragen, ob wir das wollen und ob hier nicht ein Diözesenegoismus vorliegt, der mittlerweile einen Punkt erreicht hat, dass er nicht mehr tolerierbar ist.
Die katholischen Bischöfe müssten hin zu mehr Zusammenarbeit. Schon der Papst fordere eine Stärkung der Bischofskonferenzen, so Sternberg. Überraschend erklärte er sich solidarisch mit Papst Franziskus. Gegen Nadelstiche und Widerspruch von konservativen Papstgegnern lobte er eine Kampagne unter anderem des Wiener Theologen Paul Michael Zulehner pro Pope Francis.
Die Initiative ist ebenso sympathisch, wie ihre Initiatoren ehrenwert sind. Ich habe selbst auch unterzeichnet und viele von Ihnen ja auch ebenfalls. Und doch ist es schade, um nicht zu sagen fatal, dass es einer solchen Kampagne überhaupt in unserer katholischen Kirche bedarf.
Konservative Kreise, so Sternberg, bezeichneten sich neuerdings weniger als papsttreu, sondern vielmehr als katechismustreu. Gerade solche Kreise hätten früher den Katholikentagen und dem Zentralkomitee eine kirchenfeindliche Haltung vorgeworfen.
Wir waren immer papsttreu. Das ZDK ist nicht links und das ZDK ist nicht rechts. Sondern das ZDK repräsentiert den deutschen Katholizismus in seinen vielen Ausprägungen und hat sich nie, was überhaupt für eine alberne Vorstellung, etwa gegen die Kirche gestellt.
Delegierte äußerten leise Kritik an zu viel Schulterschluss mit den Bischöfen. Vor allem Frauen im ZDK forderten erneut mehr Einsatz für ein Diakonat der Frau, also die Weihe von Frauen, verbunden mit mehr Gleichberechtigung. Angesichts großer ökumenischer Freundlichkeit im Jahr der Reformationsfeiern mahnte Sternberg weitere Fortschritte an. Evangelische Ehepartner müssten endlich auch offiziell zur Kommunion zugelassen werden. Jedoch dürfe die Ökumene auf dem Weg zu einem dritten ökumenischen Kirchentag im Jahr 2021 in Frankfurt nicht auf das gemeinsame Abendmahl reduziert werden.
Theo Dierkes berichtete von der Vollversammlung des Zentralkomitees der Katholiken in Bonn, auf der ein neuer Vorstand gewählt wurde. Während es dort keine Überraschungen gab, sorgten einige Personalentscheidungen in der evangelischen Kirche dagegen für Aufsehen. Die Synode der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland hat die Amtszeit von Landesbischöfin Ilse Junkermann nicht verlängert, obwohl Junkermann dazu bereit gewesen wäre. Der Oldenburger Bischof Jan Janssen erklärte dagegen überraschend freiwillig seinen Amtsverzicht.
Ich bin sehr gerne in diesem Bischofsamt gewesen. Das war eine wunderbare Zeit. Wir haben viel Konstruktives auf die Beine gestellt. Auf der anderen Seite ist es jetzt an der Zeit gewesen, nach dem Reformationsjubiläum zu überlegen. Wir denken viel über neue Strukturen nach. Da ist mir wichtig, ja, ein kleines Signal zu setzen, solche lebenslangen Ämter zu überprüfen. Da sind Personen nicht ausgenommen, auch mal für Wechsel und frischen Wind zu sorgen.
Janssen, der seit 2008 Bischof in Oldenburg war, kündigte an, wieder ins Pfarramt zu wechseln. Bis zur Wahl seines Nachfolgers im Januar 2018 wird er die evangelisch-lutherische Kirche in Oldenburg jedoch weiter kommissarisch leiten. Und damit zu weiteren Meldungen aus Religion und Gesellschaft.
Nach dem Scheitern der Gespräche über ein schwarz-gelb-grünes Regierungsbündnis haben Vertreter der christlichen Kirchen die Parteien dazu aufgerufen, das Gemeinwohl im Blick zu behalten. Das Ausland schaue mit Sorge auf Deutschland, das viel zu verlieren habe, sagte der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm. Wo kurzfristiges Taktieren und populistische Zuspitzungen das letzte Wort hätten, nehme die politische Kultur Schaden. Es gehe dabei auch um die internationale Verantwortung, so Bedford-Strohm. Auch der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, appellierte an die Parteien, eine rasche Regierungsbildung anzustreben. Er hoffe und bete, dass die Politik in Berlin sich ihrer Verantwortung bewusst sei und alles dafür tue, möglichst bald eine am Gemeinwohl orientierte Regierung auf den Weg zu bringen, sagte Marx. Überlebende des früheren Konzentrationslagers Bergen-Belsen haben sich besorgt darüber geäußert, dass zukünftig Vertreter der Partei AfD im Stiftungsrat für die niedersächsischen Gedenkstätten sitzen können. Die Stiftung habe seit der niedersächsischen Landtagswahl etwa ein halbes Dutzend Briefe von überlebenden Verbänden aus Israel, Frankreich und den USA erhalten, sagte der Geschäftsführer der Stiftung, Jens-Christian Wagner. Die Verbände fürchten, dass Personen in das Gremium aufgenommen werden könnten, die den Holocaust verleugnen oder verharmlosen. Sie fordern daher eine Änderung des Stiftungsgesetzes. Laut diesem steht jeder Fraktion, die im Niedersächsischen Landtag vertreten ist, ein Sitz im Stiftungsrat zu. Die AfD war bei der Wahl am 15. Oktober mit 6,2% erstmals in den Landtag eingezogen. Der AfD-Abgeordnete Klaus Wichmann sagte, seine Partei wolle einen Vertreter in den Stiftungsrat entsenden. Wir möchten gern unsere Verantwortung wahrnehmen, so Wichmann. Der Holocaust sei ein sehr wichtiger Teil der Geschichte. Er hoffe, dass die Stiftung das Gesprächsangebot der AfD annehme und das Ganze einen guten Ausgang nehme. Die islamischen Verbände in Niedersachsen befürchten, dass mit der neuen Landesregierung aus SPD und CDU kein Staatsvertrag zustande kommen könnte. Grund für die Sorge sei eine Einschränkung, die im Koalitionsvertrag festgeschrieben wurde. Darin heißt es, dass es entweder durch einen Vertrag oder auf vergleichbare andere Weise zu einer Zusammenarbeit zwischen dem Land Niedersachsen und den Islamverbänden kommen soll. Der niedersächsische Schura-Vorsitzende Recep Bilgen sagte, die Muslime in Niedersachsen wollten eine Vereinbarung, wie sie in anderen Ländern erfolgreich umgesetzt wurde. Alles andere wäre ein fatales Signal an die Muslime im Land. Bisher haben Hamburg und Bremen einen Staatsvertrag mit muslimischen Verbänden abgeschlossen. Er regelt unter anderem den Religionsunterricht, die Anerkennung islamischer Feiertage und den Bau von Moscheen. In Niedersachsen waren die Verhandlungen um einen Staatsvertrag von der bisherigen Landesregierung im Frühjahr dieses Jahres eingestellt worden. Auslöser war unter anderem die Diskussion über eine Abhängigkeit der türkisch-islamischen Union DİTİB von der türkischen Regierung.
Soweit die Meldungen aus Religion und Gesellschaft. An diesem Sonntag, dem letzten Sonntag des Kirchenjahres, gedenken die christlichen Kirchen der Verstorbenen und erinnern damit zugleich an die Vergänglichkeit des Lebens. Ein Besuch auf dem Friedhof gehört für viele Christinnen und Christen dazu. Aber es gibt längst auch andere Formen des Erinnerns, zum Beispiel durch Trauerportale im Netz. Was braucht ein Erinnerungsort? Im Hildesheimer Dommuseum diskutierten darüber Kunstexperten und Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen. Karin Cionara berichtet.
Es wird eng im schmalen Foyer des Hildesheimer Dommuseums. Dabei geht es um unbequeme Themen. Um Tod und Sterben, um Diesseits und Jenseits, um Erinnerungsorte, Gedenktafeln und virtuelle Friedhöfe im Netz.
Welche Beweggründe hat man heute, wenn man sich darum kümmert, nicht, dass ich für Verstorbene dort einen Platz auf dem virtuellen Friedhof suche, sondern wenn ich mir Gedanken mache, wie möchte ich auf dem virtuellen Friedhof erinnert werden?
Jürgen Mahnemann, der Direktor des Forschungsinstituts für Philosophie in Hannover, ist einer der Gastgeber der neuen Reihe Wortraum. Gemeinsam mit Claudia Höhl, der Leiterin des Hildesheimer Dommuseums, gibt er Impulse zu Formen des Erinnerns, vom Mittelalter bis in die Gegenwart.
Dreifaltige Macht, sei, ich bitte dich, deinem Bernward gnädig.
Die Kunsthistorikerin verweist auf die Inschrift auf dem kostbaren Evangeliar. Ein Prunkstück aus dem Domschatz, das Bischof Bernward von Hildesheim um das Jahrtausend gestiftet hat. Um sich den Himmel zu verdienen, aber auch um sich für die Nachwelt in Szene zu setzen. Der historische Dom mit seinen Kunstschätzen ist bis heute ein zentraler Erinnerungsort.
Weil das als Kirchenraum und als Begräbnisort funktioniert, seit 1200 Jahren wird hier bestattet. Das heißt, wir haben hier auch eine Langzeiterinnerung, die einfach für die Menschen früher eine große Rolle gespielt hat und wo man sich ja fragt, wie sieht das denn heute aus? Wie stehen wir denn heute zur Erinnerung? Wie wollen wir denn heute erinnert werden?
Wie wir auf diese Frage, wie möchte ich, dass man sich an mich erinnert, wie ich auf die reagiere, ist ja wesentlich davon beeinflusst, welches Verhältnis ich zum Tod und zum Leben und zu dem, was nach dem Tod kommt, habe.
Der Theologe und Philosoph Jürgen Mahnemann interessiert sich vor allem dafür, wie die Menschen heute mit der Vorstellung von Tod und Ewigkeit umgehen.
Mein Impuls zu einem Überleben nach dem Tod ist der, dass das Überleben nach dem Tod zunächst nichts mit einem Leben nach dem Tod zu tun hat, sondern mit einem Leben vor dem Tod. Wir alle sind Überlebende, weil wir nach dem Tod anderer leben.
Leben mit dem Tod der anderen und mit der eigenen Endlichkeit.
Daran wird meines Erachtens deutlich werden, welches Verhältnis ich auch zu einem Leben nach dem Tod jetzt wirklich habe, wie ich mir das vorstelle.
Der christliche Glaube mit der Hoffnung auf Auferstehung kann ein Trost sein. Darin sind sich viele Besucher einig. Museumsdirektorin Claudia Höhl zeichnet die Traditionslinien nach.
Ich denke, dieser Aspekt ist ganz wichtig und da sind wir vielleicht doch dabei, dass das Mittelalter von der Moderne gar nicht so weit entfernt ist. Denn das, was man im Leben tut, was sozusagen auch Verantwortung beinhaltet für die nachkommenden Generationen, ist etwas, was wir auf den mittelalterlichen Monumenten ja immer wieder finden.
Der Philosoph Jürgen Mahnemann zeigt aber auch auf, wie sehr sich die Vorstellungen verändert haben. Stand im Mittelalter auch im Tod das Wir im Zentrum, die Verantwortung für die Gemeinschaft und vor Gott, gehe es heute vor allem um das Ich, um die Deutungshoheit über das eigene Leben und um die Angst, diese Deutungshoheit mit dem Tod zu verlieren. Daher sei das Internet für viele Menschen ein verlockendes Angebot, das Bild von sich dauerhaft für die Nachwelt zu installieren. Mit dem offenen Wortraum geht es um Denkanstöße. Denn im Zentrum stehen die Fragen, nicht die Antworten. So wie an diesem Abend am Hildesheimer Domhof. Wichtig sei, dass die Menschen wieder miteinander ins Gespräch kämen. Analog und kontrovers.
Ein Beitrag von Karin Cionara. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Ehlert. bleibt noch der Hinweis auf das Forum am Sonntag, heute mit dem Titel »Das Schwein als Lebensretter – Hoffnung auf Xenotransplantation«. Was sich dahinter verbirgt, das hören Sie um 5:05 hier auf NDR Info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.